Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Ich hätte gerne einen Roboter-Double, aber bis dahin wird es wohl noch ein bisschen dauern. In Chappie geht es im Kino diese Woche um humanoide Polizeiroboter in Südafrika und wir werden uns heute mit einem echten Robotikbauer damit beschäftigen und ihn fragen, wie sieht's denn eigentlich aus mit diesen humanoiden Robotern? Wann kommen die denn endlich? Was können die denn dann und wozu brauchen wir die eigentlich? Darum geht's heute hier in der Sendung auch ein bisschen um die nähere Zukunft, also das, was ihr vielleicht demnächst kaufen könnt. Wir berichten vom Mobile World Congress, wo es um Mobiltelefone geht und von der Games Developer Conference heißt es, in San Francisco, wo es um Computerspiele geht. All das heute hier in der Sendung. Natürlich auch ganz viel Netzmusik. Die Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Internet runterladen könnt, weil sie dort meistens nur eine Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, eine Lizenz, die ich euch erlaubt, diese Musik runterzuladen und dann sogar weiterzugeben, ohne dass ihr eine Abmahnung bekommt. Das ist schon was. Und für die erste Netzmusik nehmen wir jetzt ein bisschen Folk, ein bisschen Blues und ein bisschen Elektronisches und dann ist die schon fertig. The Dada Weatherman ist ein junger Singer-Songwriter aus Paris, dessen Songs ihr euch für Lau bei Jamendo runterziehen könnt. Wie immer findet ihr alle Links, also zu dieser Netzmusik und zu alle, die wir noch im Laufe der Sendung vorstellen, im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und jetzt hören wir rein. The Dada Weatherman, fuck it.
I got a love that's just hope. That's how I keep on going. Now you got a scar that opens back up when you're on your own.
You got a feel.
I've been in a jungle, don't follow the rule.
You got a feel.
Free to just let things go down the drain. Just go do it.
Get
The Dada Weatherman mit Fuck It hier bei Trackback auf Fritz.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Links und Geschichten aus diesem großen, weiten Internet, von dem die Leute immer reden, die sich zugetragen haben und von denen wir denken, die solltet ihr vielleicht auch mal gehört haben. Gemacht hat das diese Woche, zusammengesucht und präsentiert Dennis Kogel, und es geht eher so um die unangenehmen Dinge, die da passieren, zum Beispiel Trolle, Rassismus und Netzneutralität.
In den USA soll das Netz neutral bleiben. Das hat die Regulierungsbehörde FCC entschieden. Heißt also, jedes Datenpaket, jeder Webdienst wird gleichwertig behandelt. Es soll kein Zweiklassennetz entstehen, in dem nur bei dem einen Anbieter Netflix-Streaming schneller läuft. Und in Deutschland? Ja, da sieht's nicht so gut aus. Vor allem was mobiles Netz angeht, gibt es viele, viele Probleme. Das hat das Blog Netzpolitik untersucht. In den Nutzungsbestimmungen vieler Anbieter wird die Nutzung ganzer Bereiche des Internets untersagt. Und zwar nicht nur irgendwelcher, sondern der, die wir täglich nutzen. Messenger wie WhatsApp oder Threema zum Beispiel. Oder Skype und andere Voice-over-IP-Telefondienste. Das Fazit? Keine Empfehlung für niemanden. Markus Beckedahl vom Blog Netzpolitik schreibt, wir brauchen klare Regeln zum Schutz der Netzneutralität. Stimmt. Was ihr tun könnt, um mitzuhelfen, steht auf netzpolitik.org. Ali Schwarzer ist umgezogen, von Leipzig nach Mannheim. Was sich vor allem geändert hat, der Alltagsrassismus. In Leipzig wurde Ali ständig aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, in Mannheim nicht. Wie heftig Alltagsrassismus Menschen das Leben vermiest, kommt in ihrem Text Lebensqualität im Quadrat auf trollbar.de rüber. Vor allem dann, wenn Ali über Alltägliches schreibt und sich Leipzig und Mannheim wie zwei völlig unterschiedliche Planeten anhören. Als ich das erste Mal zur Bäckerei bei Rewe ging, stotterte die Verkäuferin Smalltalk. Ich hatte mich halb umgedreht, da stand aber niemand, außer mir. Die Verkäuferin unterhielt sich mit mir. Ein wahnsinnig starker Text und ein super gutes Blog. Wer sind eigentlich diese miesen Trolle im Netz? Was sind das für Menschen, die auf Twitter Hass verbreiten, Morddrohungen unter YouTube-Videos schreiben und Mails mit Beleidigungen verschicken? Es sind Menschen wie Isabella Sorley und John Nimmo, die jetzt für ihre Trollerei in England zu Haftstrafen verurteilt wurden. BuzzFeed hat in einem langen Artikel mit den beiden gesprochen und rausgefunden, Trolle sind keine Monster, sie sind eigentlich ziemlich bemitleidenswerte Menschen mit Problemen wie Alkoholismus oder Angststörungen, die das wollen, was die meisten von uns auch wollen. Aufmerksamkeit und Bestätigung. Ein wichtiger Artikel und ein weiteres Puzzleteil in den Gesprächen über das Miteinander im Netz.
Trolle, Rassismus und Netzneutralität, die Blogschau von Dennis Kogel. Könnt ihr natürlich nachklicken im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de, gibt's die ganzen Links. Alle Jahre wieder finden die diversen Technik- und Gadget-Konferenzen statt und traditionell macht da der Mobile World Congress jedes Jahr in Barcelona den Anfang. Letzte Woche versuchten sich die Hersteller wieder mit Smartphone-Super-Angeboten und kleinen Spielereien zu überbieten, die machen sollen, dass ihr euch jedes Jahr ein Smartphone kauft. Ob das geklappt hat mit der Begeisterung, weiß Sascha Pallenberg, Tech-Blogger und Betreiber der Seite Mobile Geeks. David Krause hat diese Woche bei den Radiofritzen am Nachmittag mit ihm gesprochen und wollte als erstes wissen, ob sich Sascha noch so richtig für diesen Mobile World Kongress begeistern konnte, auf dem er nicht zum ersten Mal ist.
Es ist immer wieder schwierig, sich auch dafür neu zu motivieren, aber es passiert ja im Grunde genommen hier das, was jedes Jahr passiert. Die großen Brands, die stellen ihre neuen Smartphones vor, also Samsung, HTC, dann hast du noch neue Tablets von Sony und so weiter. Passiert da noch eine ganze Menge? Ich glaube eher nicht. Aber es gibt zwischendurch dann halt immer noch so die kleineren Highlights, die dann wieder sagen, oh wow, Gott sei Dank warst du hier gewesen und Gott sei Dank hast du das miterleben dürfen.
Was sind das für Highlights?
Insbesondere, was mich wirklich total überrascht hat, ist all das, was im Bereich so unter $200 passiert, wo du wirklich heute Geräte bekommst, die vor zwei Jahren $500, $600, $700 gekostet haben, die jetzt wirklich runtergegangen sind in einem Preis, dass sich jeder ein Top-Smartphone leisten kann. Und dann gibt es natürlich noch ein wirklich richtiges Highlight, was überhaupt mit Smartphone zu tun hat. Und das ist von HTC, also einem klassischen Smartphone-Hersteller. Mhm. Die haben so ein Virtual Reality Headset vorgestellt, das nennt sich Vive. Die haben aber nicht nur einfach nur so eine Brille jetzt vorgestellt, wo du dann irgendwie eine 3D-Welt siehst. Nein, die haben genau das geschafft, was die meisten von uns bei Star Trek unter dem Holodeck verstehen.
Ja, okay. Das heißt, man ist dann auch in einem Raum oder man kann das überall aufsetzen?
Richtig. Du kannst in einem Raum Sensoren aufstellen. Diese Brille hat Sensoren. Das heißt, du kannst dann dich auch noch in diesem Raum bewegen.
Ach, okay.
Und dieser Kombination, was die Bilder mit deinem Hirn machen, die 3D-Bilder, plus dass du dich darin bewegen kannst, zieht sich wirklich in diese Virtual Reality innerhalb von 10 Sekunden rein. Und wenn du dann nach einer halben Stunde oder nach 10 Minuten die Brille wieder abnimmst, dann brauchst du erstmal eine Zeit, um wieder in der richtigen Welt anzukommen. Das war wie von einer anderen Welt.
Ach toll. Aber sag mal, im letzten Jahr haben ja alle noch über die Smartwatches geredet. Was ist denn aus dem Hype geworden?
Smartwatches sind, ich will mal fast sagen, dann dieses Jahr erwachsen. Das heißt, die neue Generation an Smartwatches, die sind besser verarbeitet, die sind mit hochwertigen Materialien. Und da bin ich mir sicher, 90% der Menschen auf der Straße, die diese Uhr sehen würden, würden die für eine richtige, tolle, hochwertige Chronographenuhr halten.
Was glaubst du denn, was beim nächsten Mobile World Congress passieren wird? Ist da schon was absehbar, wo so die Hypes hingehen, in welche Richtung?
Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass genau das passiert, was wir nicht sehen können. Das heißt, wie unsere Geräte im Hintergrund verbunden werden, wie meine Smartwatch, meinem Smartphone, mit meinem Laptop, mit meinem Smart Home, mit dem Smart Car verbunden. Es sind ja hier auch Autohersteller, wie deren Plattformen zum Beispiel mit meiner Smartwatch kommunizieren. All das wird passieren. Die verschiedenen Industrien, die verschiedenen Geräte, die wir jeden Tag nutzen, die verschmelzen miteinander und das ist ganz spannend.
Berg auf dem Mobile World Congress in Barcelona war, hat uns erzählt, was da so passiert. Also die Smartwatches werden toller und es gibt Virtual Reality. Die wird heute in der Sendung tatsächlich noch einmal eine Rolle spielen. Und jetzt gibt's hier Netzmusik von César und der Track heißt Scooter Accident.
Racing our natural waves. Have you ever defied control, baby? Have you ever been even? Have you ever had someone like that, baby?
Have you ever felt touching in the dark? Have you ever thought about what life amounts to? I don't.
Hört sich gar nicht so richtig nach Landau in der Pfalz an, oder? So, also gar nicht so Blasmusik mit seltsamen Kostümen und Schlagerpop oder sowas. Kommt aber tatsächlich daher. Sie sah sind das, Deutschlands feinster Indie-Export, haben schon mit Vampire Weekend oder den Editors gespielt und seit vergangenen Freitag ist endlich das Album raus. Nurture heißt das und als kleine Kostprobe gibt es den Remix zu Scooter Accident auf Soundcloud zum freien Download. Den Link natürlich im Blog zu dieser Sendung unter trackback.fritz.de. Das ist so eine Situation, in der sich wirklich niemand wiederfinden will. Ihr lest auf Facebook irgendwas, das klingt so sehr merkwürdig nach Abschied und ihr fragt euch, will sich da gerade jemand, den ihr kennt, vielleicht das Leben nehmen? Und fühlt euch, obwohl ihr das erkennt oder zu erkennen glaubt, völlig hilflos, weil ihr könnt ja nicht hinter den Bildschirm greifen und demjenigen dann irgendwie helfen. Und dabei will Facebook jetzt was machen, so eine Art Suizidhilfe-Button, mit dem ihr Posts, die bei euch die Alarmglocken läuten lassen, nicht nur tatsächlich Selbstmordankündigungen, sondern wirklich alles, was in dieser Richtung unterwegs ist, an Facebook melden könnt. Und dann ploppt bei dem Betroffenen, der das geschrieben hat, so eine spezielle Nachricht auf, die Hilfe anbietet oder den Kontakt zu einer Suizidpräventionsstelle herstellt. Bei Selbstmordankündigung arbeitet Facebook dann sofort mit Polizei und Krankenhaus zusammen. Und es ist wie immer, diese Funktion gibt es erstmal nur in den USA. Wir bei Trackback haben uns aber trotzdem gedacht, was tut man eigentlich bei Selbstmordverdacht in sozialen Netzwerken? Wir haben uns darüber mit Elena von der Suizidpräventionsstelle U25 unterhalten und wollten als erstes mal von ihr wissen, wie sie denn jetzt diese neue Facebook-Funktion findet.
Also generell finden wir das sehr gut. Ist auch bestimmt gut, wenn das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber was vielleicht noch wünschenswerter wäre, wäre die direkte Kommunikation, also dass man Freunde, wenn man da sich Sorgen macht, einfach direkt anspricht, auch weil es im akuten Fall vielleicht die Funktion auch viel zu spät kommt.
Also das heißt, ihr findet die Funktion doof, weil es die Leute möglicherweise davon abhält, die Leute direkt anzusprechen?
Doof nicht, aber vielleicht semi-optimal.
Wie könnte man es denn besser lösen?
Naja, nicht über eine Funktion, sondern dass man eben direkt mit Freunden redet.
Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Also diese Funktion gibt es ja wahrscheinlich, weil sich viele Leute auch schwer damit tun, so jemanden anzusprechen, weil man dann auch gar nicht weiß, wie man das richtig macht. Habt ihr da Empfehlungen?
Ich glaube, da ist es einfach am wichtigsten, authentisch zu sein und jemanden ernst zu nehmen und da die Probleme nicht versuchen, kleiner zu machen. Und ich glaube, wenn jemand ehrlich ist und ehrlich zuhören will, da würde sich niemand irgendwie von den Kopf gestoßen fühlen oder irgendwie ablehnend reagieren oder so.
Das heißt, man kann in diesem Moment eigentlich gar nichts falsch machen, Hauptsache man kommuniziert mit demjenigen?
Ja, würde ich schon so sagen.
Jetzt ist aber wahrscheinlich dann trotzdem schwierig sozusagen zu entscheiden, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil man will jetzt auch nicht sozusagen fälschlicherweise jemanden ansprechen und sagen, hey, hast du gerade Selbstmordgedanken? Woran merkt man denn, dass da möglicherweise was im Busch ist?
Einer der auffälligsten Alarmsignale wäre, wenn man sich zurückzieht, Kontakte abbricht, Hobbys abbricht, sich vielleicht anders verhält, auch irgendwie häufig äußert man auch Suizidgedanken, entweder in verdeckter Form oder eben offen. Oder vielleicht werden übermäßig Drogen oder Alkohol konsumiert. Das wären so Alarmzeichen, die mir mehr einfallen würden.
Es ist ja so, dass die, wenn man es in sozialen Netzwerken passiert, also die alle Anzeichen, die du aufzählst, würde ich vermuten, die kriegt man vor allen Dingen gut mit, wenn man jemanden wirklich kennt, also einen echten Freund hat, sagen, mit dem man auch über soziale Netzwerke kommuniziert, aber nicht nur. Ich habe es bei Twitter häufiger gesehen, dass Leute sich Sorgen gemacht haben über Leute, nicht denen, die sie jetzt direkt kennen, sondern denen sie folgen, die sie wirklich nur aus dem Netz kennen. Gibt es da auch Anzeichen oder Verhaltensregeln, wo man erkennt, okay, jetzt ist da was komisch?
Naja, da vielleicht auch, was derjenige oder diejenige kommuniziert, also aus den Gründen, aus denen man sich Sorgen macht wahrscheinlich, das sind schon Anzeichen für Suizidalität oder auch einfach, dass es jemandem sehr schlecht geht.
Das heißt, wenn man sowas annimmt oder vermutet, dann ist es immer besser, jemanden anzusprechen, als sich zurückzuhalten.
Ja, man kann ja auch erstmal einsteigen mit, dass man sich Sorgen macht. Und ich glaube, das wird auch niemand falsch verstehen oder irgendwie sich angegriffen fühlen.
Jetzt ist ja das Berichten über Selbstmorde oder Suizidalität auch immer schwieriger. Gerade hier, würde ich sagen, wir die großen Medien haben ja sehr genaue Regeln, wie man das macht, auch um Nachahmungseffekte nicht zu provozieren. Wie ist das denn, wie soll ich mich denn eigentlich jetzt als normaler User auf Facebook oder auf Twitter verhalten? Ist es da okay, wenn ich über Selbstmord schreibe und spreche? Also nicht als persönlich Betroffener, sondern wenn ich das irgendwo gehört habe oder sowas? Oder gilt da auch Ball flach halten, das Thema eigentlich möglichst gar nicht zur Sprache bringen?
Also eigentlich bin ich dafür, dass das Thema immer weniger tabuisiert wird und dass da auch offen drüber geredet wird. Aber ich glaube, man sollte Meldungen oder Fotos vermeiden, die irgendwie triggern könnten und also die das irgendwie heroisieren oder irgendwie das in einem bestimmten Licht darstellen.
Und wie ist es jetzt, wenn, was ich auch schon erlebt habe, ist sozusagen, jemand auf Twitter macht sich jemand um ihren anderen Sorgen, den er halt wirklich gar nicht selber kennt aus dem Netz, und der macht so einen öffentlichen Aufruf, ja, könnt ihr dann bitte mal nachgucken, ich mache mir da Sorgen. Ist sowas hilfreich oder erzeugt diese große Öffentlichkeit dann möglicherweise auch einen Druck, der jemanden noch mehr in die Isolation treibt?
Und wahrscheinlich kommt das auf die Person an, aber ich glaube schon auch, dass das sehr viel Stress dann auslösen kann und vielleicht auch irgendwie sowas von Bloßstellen hat, was in der Situation auch sehr nachteilhaft sein kann.
Wenn die Funktion dann in Deutschland aktiviert wird, werdet ihr dann nochmal irgendwie was dazu machen? Oder sagt ihr so, naja gut, das kann jetzt passieren, aber wir hätten es halt tatsächlich lieber gerne, die Leute sprechen immer direkt miteinander?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine Gegenaktion starten. Eigentlich finden wir den Gedanken dahinter schon sehr begrüßenswert.
Und könntet ihr euch dann auch vorstellen, sozusagen damit zusammenzuarbeiten? Also falls Facebook dann fragt, so ja hier, wir haben jetzt dieses Ding und dann wollen wir den Leuten auch Ansprechpartner bieten, wollt ihr da mitmachen?
Ich glaube, da bin ich die falsche Person, um das zu entscheiden, aber prinzipiell könnte man sich das vielleicht überlegen.
Vielleicht also auch bald in Deutschland halbautomatische Facebook-Hilfe bei Suizidgefährdung. Elena von der Suizidpräventionsstelle U25 findet aber noch besser, wenn ihr euch traut, selber die Menschen anzusprechen, von denen ihr glaubt, dass sie Hilfe brauchen. Und wenn ihr selbst Hilfe braucht, wenn es euch nicht so gut geht, dann ruft gerne bei U25 an, sprecht euch da aus. Nummer und Link packen wir euch auf dem Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Thank you.
Ronald Radeke ist der Musikredakteur dieser Sendung. Wenn man mit dem spricht, dann erzählt er ihm schon auch, das ist nicht so einfach, immer gute Netzmusik zu finden. Da muss man schon tief graben. Da läuft einem auch ziemlich viel halbgares Zeug über den Weg. Und es gibt aber ein Netlabel, wo er immer total erstaunt ist, Bad Panda Records, und sich fragt, wie machen die das? Im Wochentakt quasi kommen da gute neue Releases raus. Und die finden auch immer neue Leute. Aktuelles Beispiel, Julian Earl mit Disillusion, gerade hier gehört. 17 Jahre ist er erst alt, der Elektrofrickler. Und wir hoffen, dass da noch viele gute Sachen kommen. Und jetzt haben wir noch ein paar Links aus dem Netz für euch zusammengesucht, die wieder von Dennis Kogel präsentiert werden. Und wie man ja vielleicht weiß, ist der Fritz Gamechecker. Das heißt, wenn der jetzt auch noch hier so Dinge präsentiert, dann hat das unter Umständen was mit Spielen zu tun. Er hat ein paar interessante Videos und Artikel aus der Welt der Games für euch rausgesucht.
Tim Schafer, das ist der Mann, der in Spielen wie Monkey Island und Grim Fandango mitgearbeitet hat. Double Fine ist sein Studio und Double Fine Adventure heißt die Doku-Serie, die in super gut produzierten Videos zeigt, wie Tim und sein Team am neuen Spiel Broken Age arbeiten, inklusive Nervenzusammenbrüchen, betrunkenem Brainstorming und Tonaufnahmen mit Jack Black und Tobey Maguire. Die Videos waren vorher nur für Unterstützer der Double Fine Kickstarter-Kampagne verfügbar. Jetzt kommen sie auf YouTube. Und das ist super, weil es selten so einen guten Einblick in die Videospielentwicklung gab. Perfektes Sonntagsprogramm. Bevor es die PlayStation gab, bevor die Mario Cartridge in Super Nintendo geschoben wurde, da gab es die Arcades, die Spielhallen mit den großen, lauten, bunten Videospielautomaten. Diese Zeiten sind vorbei. Die Maschinen selbst aber sind echte Raritäten, blinkende Stücke Videospielgeschichte. Und wie wird damit umgegangen? Ziemlich schlecht. In Worms wurde jetzt eine Lagerhalle voller alter Spielautomaten aufgegeben. Vandalen haben Bildschirme zerschlagen, Schrotthändler Kupferdrähte rausgerissen. Übrig blieb nicht viel von der Sammlung. Im Blog totepixel.de gibt es die Bilder der kaputten Maschinen. Sehr, sehr bitter. Nicht nur für Sammler der alten Geräte, sondern auch für die Videospielgeschichte, die wieder ein Stück Vergangenheit verloren hat. Die Sims sind das digitale Puppenhaus und eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Und trotzdem wird das Studio, das sie erschaffen hat, Maxis, jetzt dicht gemacht. Auf Gamespilot schreibt Dom Schott einen Nachruf auf Maxis und kritisiert gleichzeitig den Umgang der Sims mit einem ernsten Thema: Depression. Zwar werden Sims depressiv, behandelt werden sie aber nicht mit einem Psychiater, sondern mit ein paar Umarmungen und Urlaub. Sims 4 bleibt ein reichweitenstarkes Instrument, das seit Release täglich irgendwo auf der Welt die Ausgrenzung und Ausblendung von Depressionen propagiert, auch gegenüber den Erkrankten selbst, schreibt Dom. Eine spannende und faire Kritik, die zeigt, welche Verantwortung Videospiele tragen können und wie sie daran scheitern.
Dennis Kogel über Dinge aus der Videospielwelt, die in dieser Woche im Netz passiert sind. Ihr könnt gerne nochmal selber hinterherlesen. Unter trackback.fritz.de findet ihr die dazu passenden Links und auch die nächste Netzmusik. Und das ist endlich etwas Neues von Great White Buffalo. Die vier Jungs haben im letzten Jahr die Netzmusik, 2013 war es schon, die Netzmusikwelt im Sturm erobert. Frischer Indie-Sound mit so Produzenten, die schon für Leute wie Adele oder Aerosmith produziert haben. Und dazu ein Händchen für gutes Songwriting, das sind Great White Buffalo. Und sie haben halt sehr gut gestartet. Und alle haben sich gefragt, naja, kommt da noch was oder war das so ein One-Hit-Wonder? Jetzt gibt es neue Musik. Im Kern hat sich auch nach 2 Jahren nichts verändert. Great White Buffalo machen super Musik und einen Track davon hören wir jetzt. Detroit von Great White Buffalo.
Come on. happen, but you pray that it's alright. But you wanted to get mystified. I'm dying just to feel like I'm alive. I'm thinking that I've hit what we've become. You're waiting just for you. Are you waiting for something better? You can't stop.
Und ich warte immer noch auf meinen eigenen Roboter.
Fritz Tracknick.
Diese Woche gibt es einen neuen Film im Kino über das Nerd-Thema schlechthin, Roboter. Chappie heißt der Film, es geht um humanoide Polizeiroboter in Südafrika. Regisseur ist Neil Blomkamp und Filmfritzin Anna Wollner sagt dazu Folgendes.
Auch wenn der Film gen Ende sich ein bisschen im Kitsch verliert, aber es ist tatsächlich ein zutiefst menschlicher Film mit einem Roboter in der Hauptrolle, mit dem wir die ganze Zeit mitfiebern. Und Neil Blomkamp hat jetzt so ein bisschen die Messlatte hochgelegt, denn sein nächster Film wird ein Alien-Sequel.
Also das scheint sehr empfehlenswert zu sein. Man sieht in diesem Film einen humanoiden Roboter rumlaufen und auch Gefühle entwickeln. Wir haben uns das mal zum Anlass genommen, uns zu fragen, wie sieht es denn eigentlich aus damit mit diesen Robotern? Geht das schon? Google macht ja mit der Firma Boston Dynamics sehr surreal wirkende Vierbeiner-Roboter, die fast schon Tieren ähneln. Was können die? Auf welchem Stand ist die Forschung? Und all das wollen wir Professor Dr. Paul Rochers vom Robotikinstitut der FU Berlin fragen. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was hat sie denn eigentlich getan auf dem Feld der humanoiden Roboter? Wie nah dran ist Chappie denn an der Wirklichkeit?
Ja, es ist eigentlich nicht sehr nah, weil humanoide Roboter heute sind noch sehr anfällig und sehr schwer. Sogar diese Roboter, die Sie erwähnt haben, die von Google gekauft wurden, die bewegen sich in Zeitlupentempo, sind eigentlich mit Hydraulik angetrieben. Das ist eine sehr langsame Technik, sodass man noch viele Jahre warten muss oder Jahrzehnte warten muss, bis echt wirklich gut aussehende und gut funktionierende humanoide Roboter auf den Markt kommen.
Wenn jetzt sind diese humanoide Roboter, also die quasi zwei Arme und zwei Beine und einen Kopf haben, das ist ja so eine Science-Fiction-Vorstellung. Braucht man die wirklich? Also gibt es dafür schon Anwendungsszenarien?
Ja, ich denke, dass in Science-Fiction-Filmen häufig humanoide Roboter gezeigt werden, aber in der Realität, in der Fabrik oder in den Dienstleistungen, wird immer die Form an die Aufgabe angepasst. So in der Fabrik brauche ich keine Roboter, die wie Menschen aussehen, ich brauche nur Greifer. Diese Greifer können die Autos lackieren oder wenn ich etwas transportieren muss, dann sehen die Roboter eher wie kleine Wagen und deswegen die Funktion bestimmt die Form. Und dann ist es die Frage, ob man Roboter wie Menschen braucht, die wie Menschen aussehen braucht. Die Argumentation ist immer, diese Roboter, die wie Menschen aussehen, die könnten sich in für Menschen geschaffene Umgebungen gut und schnell bewegen. Ich denke aber eher, dass man ein Zoo von Formen, so viele Variationen von Formen haben wird.
Und eine andere Argumentation ist ja, dass Roboter irgendwie Pflegeberufe übernehmen können zum Beispiel. Wird es davon Vorteil sein, dass es so humanoide Formen gibt?
Ich denke auch nicht in dem Fall, weil für mich ist der ein Horrorszenario, wenn solche Vermutungen ausgesprochen werden. So, ich denke, dass gerade in Pflegeberufen, gerade im Krankenhaus, diese Menschen Zuwendung brauchen und die brauchen die Zuwendung von anderen Menschen. Ein Roboter bleibt immer eine Maschine und man möchte sich mit der Maschine nicht unterhalten, man erfährt keine echte Zuwendung von den Maschinen. Deswegen, da gibt es auch Grenzen, nicht nur im Sinne von das, was die Roboter können oder nicht können, sondern im Sinne dessen, was wir auch dürfen mit den Robotern einstellen.
Der humanoide Roboter wird also erstmal ein Science-Fiction-Konstrukt bleiben, vielleicht auch für immer. Womit befasst sich denn Robotik heute so?
Ja, es gibt vor allem Robotik in der Fabrik, das hatte ich schon erwähnt, aber mittlerweile gibt es auch viel Robotik für Mobilität, das heißt autonome Fahrzeuge, autonome Busse, Transportsysteme, die in der Fabrik oder am Hafen zum Beispiel die Container automatisch transportieren. Das ist eine Zukunftsaufgabe und ich denke, da werden die Roboter in den nächsten Jahren viel häufig unterwegs sein. Es gibt auch Robotik für verschiedene kleine Aufgaben, zum Beispiel Drohnen für die Fotografie, für das Filmen von oben, von Archäologie, Städte. So, es gibt verschiedene Einsatzgebiete, aber wo ich gegenwärtig das größte Wachstumspotenzial sehe, ist bei Transport, bei Mobilität.
Also quasi das selbstfahrende Auto, über das auch ab und zu berichtet wird, das ist auch für Sie ein Roboter?
Ja, heutige Fahrzeuge sind eigentlich schon Roboter. Wenn Sie sehen, was alles an Elektronik, was alles an Möglichkeiten im Auto stehen, dann merken Sie schnell, dass nur ein Computer nötig ist, der die Fahrbefehle schickt und dann kann man sogar mit heutigen Fahrzeugen unterwegs schnell mit autonomen Fahrzeugen sein. Das Problem ist eher die juristische Frage. Bei autonomen Fahrzeugen ist noch nicht ganz klar, was geschieht, wenn es einen Unfall gibt. Wer ist schuldig? Muss die Autofirma bezahlen? Muss der Kunde, der nur Passagier ist und im Auto sitzt, ist er schuldig? Oder ist der Programmierer von der Software, die Firma, die den Computer geliefert hat? Das ist alles Neuland. Das ist bei weitem noch nicht geklärt und es wird viele Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis wir alle Antworten auf diese Fragen haben.
Die Robotik ist also noch ein weites Feld und dann gibt es nicht nur die technischen Fragen, sondern auch noch die juristischen. Wenn jetzt jemand vom Rad sitzt und denkt, Mann, das klingt aber wirklich sehr interessant, ich möchte auch Robotiker werden, wie macht man das am besten?
Ja, es gibt verschiedene Berufe, die in die Robotik eingehen. Das sind zunächst einmal die Informatiker, die Software programmieren, die Software entwickeln. Es gibt aber auch die Maschinenbauer, die Hardware, das heißt die Teile von den Robotern, sei es humanoide Roboter oder Roboter auf Rädern, dann entwerfen und fertigstellen. Es gibt natürlich auch die Elektrotechniker, die Computerchips und die Computer fabrizieren. Robotik ist an sich Systemintegration, das heißt, es kommen viele Teile rein und es wird alles zum Zusammenspiel gebracht. Und es gibt vor allem diese drei Berufe, die dabei eine Rolle spielen, aber auch andere Berufe wie Design zum Beispiel. Der Roboter muss auch gut aussehen, muss verkäuflich sein. Auch Designer spielen eine große Rolle in der Robotik.
Also es ist auf jeden Fall derzeit noch Zukunftsmusik, dass sich Roboter selbst zusammenbauen. Da braucht es noch ganz schön viele Menschen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr das auch lernen. Und Chappi, so schön der Film auch ist im Moment pure Fiktion. Humanoide Roboter haben noch keinen wirklichen Nutzen und werden ihn vielleicht auch nie haben. Die Robotik arbeitet in anderen Bereichen, wie Professor Professor Dr. Raul Rochers von der FU Berlin gerade erzählt hat. Im Blog zur Sendung auf trackback.fritz.de verlinken wir noch das Robotikinstitut. Falls ihr selber mehr über Roboterforschung wissen wollt, könnt ihr da gerne nachschauen. Es spaltet ja die Gemüter. So, Chiptunes oder 8-Bit-Musik ist nicht für ihn das Richtige, aber manchmal gibt es dann doch wieder Leute, die schaffen das so geschickt zu verbinden, dass alle was davon haben. Kubi ist so ein Beispiel. Die schaffen es auf Albumlänge, recht sperrige 8-Bit-Sounds sich gefügig zu machen und wahre Pop-Perlen draus zu bauen. Amber heißt die aktuelle Platte, daraus haben wir gehört Cascade und ich empfehle nur, jedem mal da reinzuhören. Unter trackback.fritz.de gibt's den Link.
Fritz Trackback.
Und wenn man denkt, so Videospielkonferenzen, da ist doch alles bunt, da rennen alle umeinander rum und da wird gespielt. Und ja, manchmal ist das so, auf der Gamescom zum Beispiel. Manchmal ist es aber auch ganz anders, wie zum Beispiel gerade in San Francisco auf der Game Developers Konferenz, der GDC. Da werden weniger Spiele gespielt, aber mehr über das große Business hinter den Spielen diskutiert. Was auf der GDC passiert, prägt Videospiele also lange und nachhaltig. Das heißt, ist jetzt nicht so direkt total super spannend, aber wenn man genau hinguckt, kann man sehen, was vielleicht in den nächsten Jahren passieren wird. Was dieses Jahr, in dieser Woche, auf der GDC passiert ist, wollten wir von Redakteur Sebastian Weber wissen. Er ist vom Fachmagazin GameStar, war bei der GDC vor Ort und ich wollte als erstes von ihm wissen, was war denn jetzt so das ganz große Thema auf der GDC?
Sagen wir es mal so, das allergrößte Thema war auf jeden Fall VR, also Virtual Reality. Oculus ist ja schon ein alter Hut, also die sind natürlich sehr groß da, haben sogar John Carmack, quasi den bekanntesten Programmierer ja, auf die Bühne gesetzt, dass der anderthalb Stunden über VR erzählt, wie der aktuelle Stand ist, was für Visionen sie da noch verfolgen. Das ist auf jeden Fall mit das Größte. Dazu kam jetzt noch Valve, die ihr Steam VR vorgestellt haben und das auch hinter verschlossenen Türen zeigen, was Oculus, um ehrlich zu sein, momentan ein bisschen in den Rang sogar abläuft. Das ist so das allergrößte Thema tatsächlich. Verblüffenderweise war aber auch ein relativ großes Thema das Thema PC und Spiele. Viele, ich sage jetzt mal, Hersteller oder Entwickler und auch Hardwarehersteller wie jetzt Nvidia zum Beispiel, sind sehr daran interessiert, dass der PC als Spieleplattform doch wieder stärker wird, als es jetzt momentan vielleicht wirkt. Und auch Microsoft zum Beispiel mit Windows 10 ist da natürlich jetzt stark hinterher, dass der PC wieder quasi als Spieleplattform sich stärker etablieren kann. Das sind so die zwei größten Themen eigentlich gewesen. So.
Valve hat ja also will eine Steambox rausbringen, beziehungsweise verschiedene Hersteller wollen das tun. Hat das da auch eine Rolle gespielt? Weil das ist ja so eine Mischung aus PC und Konsole.
Genau, ja, das ist, stimmt. Das ist, das spielt da auch stark mit rein. Also Valve hat seine Steambox, wo ich jetzt ehrlicherweise allerdings nicht ganz so hundertprozentig weiß, was sie damit vorhaben. Auf der einen Seite klar, wenn man die günstigste Steambox nimmt, kostet die ungefähr so viel wie eine Konsole. Sprich, das wäre im Prinzip schon ein Argument halt für Leute, dass sie sich so ein Ding kaufen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass die Steambox natürlich dann auf Steam beschränkt ist. Da läuft ja ein eigenes Betriebssystem drauf. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach mal Word aufmachen und einen Text schreiben, sondern ich weiß nicht, wie sie das dann lösen. Und auf der anderen Seite haben sie auch noch ein Gerät angekündigt, das Steam Link heißt. Das ist so eine kleine Box, die so ein bisschen vergleichbar ist mit einem Apple TV, einem Chromecast oder so. Und mit der Box kann man quasi jedes PC-Spiel, also auch von einem normalen, handelsüblichen PC, einfach auf seinen Fernsehstream. Und dadurch kann ich mir fast vorstellen, dass eigentlich so eine Steambox gar nicht mehr so notwendig ist. Aber natürlich, das soll mit dazu beitragen, dass einfach PC-Spiele gestärkt werden. Und Nvidia mit seinem Shield macht es ja genauso. Also die wollen ja, also ist auch im Prinzip so eine Apple TV-ähnliche Setup-Box, die es auch ermöglichen soll, dann PC-Spiele auf den Wohnzimmerfernseher zu streamen. Der Knackpunkt daran, was wir noch zeigen müssen, ob es funktioniert, ist, dass richtig große Spiele, also wie jetzt zum Beispiel The Witcher 3 oder so, also diese ganz, ganz großen bekannten Marken, die würden auf der Box selbst ja nicht funktionieren, weil die Box nicht so gut von der Hardware ausgestattet ist. Und das ganze Zeug soll dann bei denen in Rechenzentren berechnet werden und dann halt übers Internet, so wie bei Netflix zum Beispiel, auf diese Box gestreamt werden. Und da müssen sie natürlich erst noch zeigen, ob das tatsächlich funktioniert und was für eine Bandbreite da notwendig ist.
Okay, also sagen wir, die Zukunft liegt im PC, der aber dann vielleicht sich in der Cloud befindet. Das werden wir dann alles noch sehen. Du hast am Anfang kurz VR, Virtual Reality Brillen erwähnt. Oculus Rift war ja der große Hersteller, der schon ganz viel vorgelegt hat. Von Sony gibt es sowas auch und jetzt hast du gesagt, Valve ist auch mit dabei. Ist das denn wirklich zukunftsträchtig? Weil ich selber habe mal eine Oculus aufgehabt, habe das so 3 Stunden gespielt und es war schön und experimentell und so. Und dann hatte ich aber auch genug und habe auch den Verdacht gehabt, so, dass man muss das eigentlich nicht haben. Ist da was gezeigt worden? Du sagst, ja, das ist wirklich stundenlanges Gaming, damit werden sich die Dinger verkaufen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil eigentlich alle diese Lösungen so ein bisschen das Problem haben, dass man dass sie zum einen in den noch gezeigten Geräten immer noch so ein bisschen Kinderkrankheiten haben. Zum einen ist ihre Auflösung nicht so perfekt. Also man merkt einfach, dass man einen Bildschirm vorm Auge hat und auch einzelne Bildpunkte ja vom Display ausmachen kann. Eigentlich bei allen Lösungen, die ich bisher ausprobiert habe, fängt man unter dem Ding auch ziemliches Schwitzen an. Was natürlich auch so ein bisschen, ich meine, klar, das ist jetzt so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man es längere Zeit auf hat, wird es halt einfach unangenehm, logischerweise. Und ein anderes Problem, gerade bei Spielen, ist, dass bisher noch keiner so eine richtige Lösung gefunden hat, wie so ein Spiel dann eigentlich konzipiert sein muss. SteamVR geht da jetzt noch so ein bisschen einen Schritt weiter, weil die anhand von Lasersensoren quasi die Position des Spielers im Raum vermessen. Das heißt, wenn du rumläufst, wird es auch direkt 1:1 ins Spiel oder in den virtuellen Raum übertragen und gleichzeitig scannen sie aber auch mit speziellen Controllern. Die sind so ein bisschen wie die Controller von der Wii. Vermessen sie auch gleichzeitig die Position und die Lage der Hand. Sprich, wenn du die Hand bewegst oder drehst oder so, wird das auch 1:1 in den virtuellen Raum übertragen. Das ist natürlich dahingehend schön, weil dann einfach mehr Möglichkeiten entstehen, auch den Spieler so tatsächlich das Gefühl zu geben, dann in diesem virtuellen Raum zu agieren, weil wenn man Controller nur in der Hand hat, merkt man ja einfach schon allein haptisch, dass man nicht wirklich da ist, wo man sieht, dass man ist. Das Problem ist aber natürlich auch hier, die Fläche, in der du dich bewegen kannst, also wo du jetzt wirklich rumlaufen kannst, ist halt begrenzt. Und wenn du jetzt so ein typisches Spiel nimmst, was weiß ich, nimm jetzt ein Open-World-Spiel wie GTA, wie Skyrim oder so, da hast du ja sehr, sehr hohe Laufwege und die wären eigentlich auf so einem, ich sage jetzt mal 2-Quadratmeter-Stückchen, auf dem du dich da bewegst, natürlich schwierig umsetzbar. Also daran hapert es noch so ein bisschen, dass noch keiner so eine richtige Lösung gezeigt hat, wie man das jetzt umsetzen kann, dass du tatsächlich durch die Spielwelt dich bewegst, auch längere Strecken bewegst. Was aber interessant war, das hatte John Carmack eben in seiner Rede da vorgestellt, die arbeiten ja, also Oculus arbeitet ja zusammen mit Samsung auch an dem Gear VR, was ja zu der Smartphone-Reihe von Samsung kompatibel ist, also Galaxy S5 oder S6, das jetzt demnächst rauskommt. Und da hat er tatsächlich erzählt, dass ihr Fokus nicht allein nur auf Spielen liegt, sondern auch generell auf Anwendungen. Also, dass man zum Beispiel 360-Grad-Panorama-Fotos macht und die eben dann in diesem virtuellen Raum sich tatsächlich anschauen kann, als wäre man vor Ort. Also, angenommen, du machst jetzt ein Bild vom Grand Canyon, dann kannst du das halt von mir aus deiner Mutter schicken, die dann diese Brille aufsetzt und dann tatsächlich das Gefühl hat, sie würde da mit dir stehen und halt den Grand Canyon anschauen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Also auch für die breite Masse in Anführungszeichen. Wie viele Leute tatsächlich das dann nutzen werden, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was kostet es und wie einfach ist es umzusetzen.
Also der PC ist als Spieleplattform wieder wichtiger und Virtual Reality, das Holodeck, ist da einen Schritt näher gekommen. Gesunde Skepsis ist aber trotzdem noch angebracht. So spannend ist alles klingt, VR, also Virtual Reality, muss sich noch beim Nichtfachpublikum durchsetzen. Das war Sebastian Weber von der GDC in San Francisco und Links zu seinen Artikeln, die ihr für die GameStar geschrieben habt, haben wir euch auch ins Blog gepackt auf trackback.fritz.de. Und jetzt Musik aus dem Netz für euch, Heartbreak von Ska.
Shutting an arrow through my heart, now the feeling very strong. Could've sworn it was impervious, I'm very burned. I fell in love with backup, now I can barely run. It's all broken, we fix it, I hope it's never late. Though you're gone, but in my heart for you, I kept a special place. Was selling smooth, the fight to making a sink. Late night talking about extraneous things, about how I never seemed to care, but it was never true. Saying I focused on rap, that's all I ever do. You and the music were the only thing that I was committed to, I never did, but right now I'll admit it too. Couple of texts, you never get to reply back, but still on you, girl, is what I got my eyes at. I always been the type to let it ride usually, but can we go back to how we used to be, girl? I mean, I'm doing my
my own thing. You're living your life, I guess this shit was never meant to be. I don't think it will suffice in these raps, trying to express and tell you what you always meant to me. I'm probably just gonna act like it's all good while I'm sitting here contemplating putting a call through. Couple of seconds in, staring at the keypad, but then I press home. I just rather let go. To be honest, it won't be hard to get you over with. Saying that's probably gonna make me come off cold a bit. Too many times that you question my devotion, I'd rather get past it than caught up in emotions. Never the type to let my feelings get the best of me. Being attached, always feeling like a test to me. There's still a lot of things, but I'd rather don't say. It's for the best, we go out both ways. Tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight, girl. I'm tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight, girl. I'm tired of dealing with this heartbreak now. You shot a spear through my heart straight, girl. I'm tired of dealing with this heartbreak now.
Ist ein bisschen cheesy, dieses Heartbreak von Ska, aber er ist auch erst gerade 20 Jahre alt, hat jetzt ein paar Tracks ins Netz gestellt. Wir dürfen vielleicht noch eine Menge von dem jungen Rapper hören und erwarten und vielleicht wird er noch ein bisschen besser, was das Texten angeht.
Fritz Trackpick.
Blogger privat.
Die kleine Rubrik in dieser Sendung, wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der ins Internet sendet, und zwar in einem Blog oder Podcast oder in irgendeiner anderen Form, in der man irgendwie ins Internet Inhalte tun kann. Und wir suchen die Leute auch nicht selber raus, sondern wir fragen auch immer den Interviewgast, wen würdest du denn vorschlagen? Letzte Woche war Holger Epp bei uns, ein Mann, der Stuttgart literarisch verblockt hat, und wir bleiben in Stuttgart, denn Holger hat uns das ja ans Herz gelegt.
Also ich würde gerne den Blog des Stadtmuseums Stuttgart vorschlagen. Was ich so besonders daran finde, ist, dass Markus mit diesem Blog in einer Institution wie ein Museum ein sehr menschliches Antlitz gibt.
So, und darum sprechen wir heute mit diesem menschlichen Antlitz des Stuttgarter Stadtmuseums. Hallo und herzlich willkommen, Markus Speidel.
Hallo, Markus.
So, ich muss ja gleich mal jetzt am Anfang den Verdacht loswerden, dass ich da einer riesigen Verschwörung aufsitze, die auch noch abgesprochen worden ist unter Bloggern. Denn wenn man in Stuttgart nachguckt, gibt es überhaupt gar kein Stadtmuseum? Was hast du dazu zu sagen?
Bekenne uns schuldig. Ja. Es gibt kein Stadtmuseum Stuttgart tatsächlich nicht. Hat es noch nie gegeben, wird es aber hoffentlich in 2 Jahren geben.
Das heißt, ihr baut gerade eins.
Wir bauen gerade eins, genau. Wir bauen gerade ein altes Palais um und bauen da ein neues, funkelnagelneues Museum rein, das sich dann endlich mal mit der Stadtgeschichte beschäftigt, das bisher in Stuttgart noch niemand getan hat.
Jetzt ist es ja so, das Blog gibt es nicht erst seit gestern, das Museum entsteht erst in 2 Jahren. Was macht man jetzt so als Mitarbeiter eines nicht existenten Museums?
Ja, da hat man ja dann wahnsinnig viel Zeit und kann dann irgendwie die vertrödeln und schreibt dann am besten einen Blog dazu. Also die Idee des Blogs ist vor ungefähr 2 Jahren entstanden, wo wir gesagt haben, naja, es gibt so viele wahnsinnig spannende Dinge, die wir tun und von denen niemand was mitkriegt, und wir wollen eigentlich schon so ein bisschen die Vorfreude auf dieses Museum irgendwie wecken. Wir haben gesagt, naja, das beste Format, um das zu machen, ist eigentlich ein Blog. Vor allem, weil es uns extrem wichtig ist, eigentlich mit den zukünftigen Besuchern jetzt schon irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also das ist tatsächlich nicht irgendwie nur eine Sendeeinrichtung, wo wir irgendwie nur raushauen, was wir so tun, sondern auch versuchen, Feedback zu bekommen von den Stuttgartern, was sie denn mal sehen wollen, oder wo wir auch sie nachfragen, ob sie uns bei bestimmten Themen nicht einfach auch weiterhelfen können.
Wie funktioniert das mit diesem Weiterhelfen? Postet ihr da irgendwie rostige Nägel und sagt, wer kann uns sagen, in welchem Brett die waren?
Genau, ungefähr so. Also wir haben so eine Rubrik, die heißt Dinge im Depot. Da zeigen wir dann Sachen, von denen wir keine Ahnung haben, was das sein könnte oder was das sein soll, weil die einfach über die Jahre dort mal angesammelt wurden. Und fragen dann einfach, wer kann uns weiterhelfen, was das denn sein könnte. Und es funktioniert ziemlich gut. Also wir haben bisher fast alles immer rausbekommen, was wir so angefragt haben. Und das andere war, dass wir tatsächlich bestimmte Themen einfach mal raushauen, wo wir irgendwie bestimmten Forschungsstand oder Recherchestand haben und gucken, was passiert. Und es ist jetzt total oft passiert, dass dann irgendwie mal ein halbes Jahr später sich auf einmal jemand meldet, hey, ihr schreibt da irgendwas über meinen Urgroßvater, ich habe da noch was auf dem Speicher von dem.
Kannst du da eine konkrete Geschichte erzählen?
Ganz konkrete Geschichte ist, Stuttgart war mal Fahrradstadt. Kann man kaum glauben, Mitte 19. Jahrhundert. Und ich habe über den ersten Radfahrer von Stuttgart geschrieben, einem gewissen Turnlehrer Friedrich Treffs, äußerst suspekte Person, weil er gleichzeitig auch noch eine Mädchenturnhalle hatte damals. Mhm. Und auf einmal steht sein Urenkel vor der Tür, beziehungsweise meldet sich bei mir und sagt, ja, er hat eine Forschung gemacht und er hat sehr viele Details und inzwischen kann ich irgendwie, glaube ich, jeden Tag im Leben des Friedrich Treffs nachweisen.
Okay, das scheint also sehr gut zu funktionieren, aber trotzdem noch die Frage, so einen Blog zu schreiben, ist das für dich jetzt, macht das Spaß oder ist das ein Job oder so diese glückliche Mischung aus beiden?
Das macht total Spaß. Ich mache das unheimlich gerne. Es ist für mich auch irgendwie das, wie ein Museum irgendwie im 21. Jahrhundert funktionieren muss. Weil ein Museum heute irgendwie nicht nur in seinen Mauern da sein sollte, sondern auch außerhalb. Und gerade bei sowas wie einem Stadtmuseum, was irgendwie sehr viel mit der Identität der Bürger einer Stadt zu tun hat. Und mir macht es unheimlich viel Freude, weil ich bin jemand, der gerne versucht, so lockerflockige Texte irgendwie zu schreiben. Wenn es mir auch nicht immer gelingt, aber das ist mir immer lieber als irgendein wissenschaftlicher Aufsatz. Und dann kann man wirklich alle möglichen Stände, gerade Recherchestände, irgendwie mal einfach raushauen, ein paar Bildchen dazu und gucken, was passiert. Das kann ich mit einem normalen wissenschaftlichen Text nicht machen, ja? Da werde ich irgendwie verrissen. Aber im Rahmen von so einem Blog ist das unheimlich gut und auf der anderen Seite macht es auch sehr, sehr Spaß, einfach über das zu erzählen, was man so tut.
Was machst du denn eigentlich, diese indiskrete Frage sei noch gestattet, wenn du jetzt nicht im Museum bist, das es noch nicht gibt und nicht bloggst?
Also so als normaler Privatmensch freue ich mich gerade auf die Geburt meines Sohnes, der irgendwie in 10 Tagen hoffentlich zur Welt kommt. Und ansonsten bin ich, glaube ich, irgendwie gehöre ich zu dieser Gattung Mensch, die jetzt in Großstädten leben und irgendwie so ihr Gärtchen irgendwo pflegen. Das ist irgendwie, glaube ich...
Alles klar. Spaß also mit Garten, Block und Sohn. Wir kommen jetzt noch zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Jawohl.
Heißt es der oder das Block?
Ja, der, aber ich würde es gerne das immer nennen, aber ich vergesse es immer.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar kein Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später noch einmal liest?
Ist das noch Deutsch?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Die vom Intranet.
Was ist der nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, das wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Schweren Herzens, aber nochmal Stuttgart, Kittel TV ist der beste Blog, den es in Stuttgart gibt. Stuttgart from the Heart, der es inzwischen sogar in den Reiseführer geschafft hat für Stuttgart.
Ob der uns dann noch braucht, ich weiß ja nicht genau. Du musst der Tradition zufolge noch einen zweiten Vorschlag machen.
Das zweite ist ein Instagrammer, heißt Herr Schiller. Ganz toller Fotograf, Fotografierer, der da total rührig ist und für dieses Medium lebt. Finde ich ziemlich spannend und schön und Instagram finde ich irgendwie ein super spannendes Medium.
Da wollen wir doch mal sehen, wen wir auswählen. Letzte Frage, wichtigste Frage zumindest für mich. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Warum muss ich ihn überhaupt blocken? Aber ich glaube, ich habe sie trotzdem beantwortet.
Siehst du, da hatte ich mir auch sparen können. Ich zähle das also als perfektes Interview aus der Rubrik Blogger privat mit Markus Speidel. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Und wenn ihr selber lesen wollt, wie sich das anliest, ein so nicht existentes Museum im Blog auf trackback.fritz.de, gibt es natürlich den passenden Link.
Als die Straßenbahn vorne vor. schreit und nur dann sagt, das geht vorbei. Die eine geht, die nächste bleibt. Vielleicht eine Weile knappst und weiß es irgendwann dann mit der Zeit. Verliert die Lethargie den Reiz. Du gehst auf und atmest ein. Mit dem Taxi nach Paris. Mit der U-Bahn durch Berlin. Hauptsache möglichst viel Klischee. Rum, Kopf kaputt, die Knie weich vom Rekonstruieren. Zu viel geschlafen, kippen alle und trotzdem keine Lust aufzustehen. Und die Kinder am Hof werden abgeholt und die Bahn übernimmt den Alarm. Und Mutter sagt, es ist okay.
Paris, Berlin, Schwerin von der Alex Mofa Gang, die gibt es morgen live zu sehen, zusammen mit der Aufbau West, und zwar ab 17 Uhr im Fritz Club, und zwar nicht irgendwo und irgendwo warum, sondern bei Unsigned. Die sind nämlich morgen live, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, die Sonntag, jeden Sonntag eigentlich sendet von 18 bis 20 Uhr, morgen ab 17 Uhr im Fritz Club, und das hat uns Moderator Christoph Schrag gesagt, alle müssen kommen. Ihr wisst also, was ihr morgen Abend zu tun habt. So, damit sind wir bei Trackback am Ende. Wir verabschieden uns. Wir hatten ja einen reichhaltigen, eigentlich zweistündigen Ausblick in die Zukunft. Es ging um Virtual Reality, es ging um Mobiltelefone, es ging um Roboter, also alles, was ihr das Herz so wünscht. Und das gibt's gleich auch alles nochmal im Podcast. Das könnt ihr euch gleich anhören unter trackback.fritz.de, wo es auch die ganzen Links zur Sendung gibt. Wir haben noch zum Schluss eine Netzmusik für euch, und wir haben ja begonnen in Frankreich bei The Dada Weatherman und wir beenden in Frankreich mit Bellevue. Derzeit gibt es nur zwei Songs von der Band, die sind irgendwo so zwischen Stadionrock und Indie beheimatet, aber Bellevue macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Im Frühjahr soll dann die erste EP der Franzosen erscheinen. Wir sind gespannt, was da kommt, werden die euch sicherlich auch vorstellen. Hören jetzt erst nochmal rein in den einen Track oder einen von den beiden Tracks, den es schon gibt. Das ist Gates von Bellevue, und ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! Can't feel the wind.
Und das hört man.